Herzlich willkommen bei Wie jetzt, der Podcast fürs Grundsätzliche. Ich, Milo Tesseler, gehe jeweils gemeinsam mit zwei Gästen der Frage nach, wie gestalten wir die Zukunft unserer Demokratie? Ein Gespräch mit dem Versprechen auf mehr Fragen als Antworten. Wie jetzt ist ein Podcast von Demokratie 21 in Partnerschaft mit der Wiener Zeitung. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Ja, herzlich willkommen bei Wie jetzt. Wie jetzt ist ein Podcast von Demokratie 21 und widmet sich dem grundsätzlichen Gespräch über die Demokratie, über Demokratiepolitik. Warum? Weil wir eine Plattform für die Zukunft unserer Demokratie sind. Wir sind eine Bürgerinitiative, parteiübergreifend, unabhängig, interdisziplinär und gemeinnützig. Eine schöne Aufreihung ganz grundsätzlicher Begrifflichkeiten. Mein Name ist Milo Tesseler. Ich bin einer der Gründer, Leiter von Demokratie 21 und ansonsten als strategischer Berater aktiv. Ich darf sehr herzlich meine Gäste begrüßen heute. Wir sitzen im Besprechungsraum von Demokratie 21 im 9. Bezirk und zu meiner Rechten Katja Wagner. Herzlich willkommen.
Hallo.
Zu meiner Linken Walter Hemmele, herzlich willkommen.
Hallo.
Katja Wagner, kurze, eine Quick-Bio, bekannt geworden aus ihrer unternehmerischen Tätigkeit als Beauty-Salon-Besitzerin und in diesem Moment auch notwendigerweise mit der öffentlichen Verwaltung in Konfrontation getreten und als solche auch einen kleinen Mini-Diskurs gestartet, bewusst oder unbewusst. Ja. Genau, also damals, ich glaube 2017 war es, wenn man so will, eine Schikane unserer österreichischen Bürokratie, die wenn ich mich recht erinnere, ein Waxing-Studio ohne Fenster für die Mitarbeiter nicht als ausreichend ansahen.
Genau, exakt. Also im Wesentlichen war es ein Kosmetikstudio, aber wir hatten auch Waxing-Kabinen und da habe ich mir eigentlich gedacht, dass das sinnvollerweise so eine Tätigkeit eher in geschlossenen Räumen von Vorteil sind, aber da habe ich falsch gelegen und es gibt eben eine gesetzliche Bestimmung in der Arbeitsstättenverordnung, die besagt, dass man jederzeit von seiner Tätigkeit aus nach draußen sehen muss und das war mir nicht bekannt. Da geht es um psychische Parameter, sodass man sich jederzeit allseits orientieren kann, wenn man in der Arbeit ist. Das habe ich nicht gewusst, dass es so etwas gibt. Da fand es einigermaßen skurril. Und ja, so ist das dann im Wesentlichen gekommen.
Und wie man das heute so tut, dann via Facebook deiner Meinung und deiner Situation Öffentlichkeit exakt verschafft und dann hat sich das ein bisschen fortgesetzt und ist eine aufgebauschte Geschichte geworden bis hin zu einem runden Tisch mit Sozialpartnern etc., Politikern.
Genau. Also es hat dann auch letztendlich sogar eine Gesetzesänderung im Arbeitsinspektorengesetz hervorgebracht. Ich meine, das ist nur, sage ich mal, das war ein bisschen mehr Kosmetik als sinnvoll, aber immerhin hat ein reines Facebook-Posting damals etwas bewirkt und ich glaube, darüber sprechen wir dann heute auch noch.
Genau, das ist ein Grund, warum ich sowohl die Biografie hier ein bisschen ausdehne, weil es eben ein Anlass war oder auch eine Debatte ausgelöst hat. In der Zwischenzeit bist du bei der Kronenzeitung, sowohl als Kolumnistin als auch als TV-Moderatorin.
Exakt, ja.
Mittwochs immer im Print zu lesen.
Genau, dienstags und donnerstags natürlich dann auch in der Zusammenfassung unserer Sendung.
Der genau, und Walter Hemmele hat einen viel einfacheren Lebenslauf, ist ein quasi Urgestein der Wiener Zeitung. Seit 2002 als Journalist, Redakteur da, seit 2008 stellvertretender Chefredakteur, Ende 2018 offiziell, dazwischen vorübergehend und davor eine kurze Zeit politischer Referent und stellvertretender Landesgeschäftsführer bei der ÖVP Wien.
Genau.
Genau. Gut. Eines der Schwerpunkte bei Demokratie 21 ist der Diskurs über öffentliche Willens- und Meinungsbildung, politische Willensbildung. Das ist ein Bereich, der nicht mehr so funktioniert, wie wir das aus der Vergangenheit gewohnt sind. Zum Teil aufgrund der sozialen Medien, aber nicht nur. Und Thema heute soll sein, quasi ein sehr kleiner öffentlicher Diskurs über grundsätzlich, wie führt man heutzutage einen öffentlichen Diskurs, eine breite öffentliche Debatte. Warum ist das so? Zum Teil finden sehr schnell Zuspitzungen, gespaltene Meinungen statt, die bestehende Erzählungen unterstützen, die bestehende Positionierungen unterstützen, aber sozusagen die Debatte, die ja genau zwischen den Positionen stattfinden muss, also diese Grauzonen, die werden nicht erarbeitet, die haben auch nicht die Möglichkeit, in die Öffentlichkeit zu gelangen, und Öffentlichkeit heißt dann ja wirklich, dass ein Thema sehr lange präsent ist, auf sehr vielen Ebenen diskutiert wird. Deswegen würde ich gerne anfangen mit der Frage, was macht für Sie, was macht für euch eine gute öffentliche Debatte überhaupt aus und wann haben Sie es zuletzt erlebt?
Gute Frage. Vielleicht sollte man damit einsteigen, dass, glaube ich, ein bisschen viel Mythenbildung bei diesen Fragestellungen mitschwingt. Ich bin mir nicht sicher, ob es in der Vergangenheit immer besser war. Ja? Es war klarer strukturiert, es war einfacher, politische Themen zu setzen, weil es eine klare Hierarchisierung von Akteuren und Playern gab, die ihre Themen nach vorne gebracht haben. Das hat sich verändert, es ist anarchischer geworden. Es ist komplizierter geworden, komplexer geworden, und wenn ich anarchischer meine, dann meine ich tatsächlich das Strukturprinzip von Anarchie, das heißt relativ regelungsfrei, ordnungsfrei, ohne klare Dominatoren, Hegemone in der öffentlichen Debatte. Natürlich kann eine Regierung, können große Medien weiterhin quasi einen Ball aufs Feld spielen und darüber wird dann diskutiert, aber wie wir es bei der Katja Wagner gesehen haben, es kann auch sein, dass ein Facebook-Post aus einer total individuellen Situation heraus zu einem Thema wird, und Veränderungen, wie groß und wie klein auch immer, muss man sich anschauen, bewirken können. Das heißt, es ist zufallsorientiert, man muss zur richtigen Zeit mit der richtigen Botschaft an die richtigen Akteure hinausgehen, dann ist etwas möglich, man kann es aber schwer planen. Das Post hätte auch einfach versanden können und dann hätte halt das Arbeitsinspektorat, wäre da der Zug drüber gefahren. Ja, es war anders, also es ist viel, viel chancenreicher. Prinzipiell würde ich ein Plädoyer für die Jetztzeit halten. Ich glaube nicht, dass wir uns grundlegend verschlechtert haben, was die Qualität des Diskurses angeht. Aber vor allem deswegen, weil die Vergangenheit nie so toll war, wie wir sie vielleicht imaginieren. Ich weiß schon, Club 2, legendäre Geschichten. Mhm. Aber sagen wir uns ehrlich, da ist schon viel Mythenbildung aus der Vergangenheit dabei. Und das war wie eine Burgtheater-Inszenierung von Peimann. Da war halt viel Action, viel Show dabei, aber wie viel Substanz war dann immer dahinter und wie weit waren die Folgen dann auch tatsächlich da? Also war das wirklich wirkungsreich? Ja? Aber was tatsächlich jetzt spannend ist, es ist anarchisch, es ist vielfältiger geworden, es lässt sich nicht mehr planen, das ist gut für die Demokratie, weil die Akteure sich, nennen wir es, demokratisiert haben. Jeder Einzelne hat die Möglichkeit, hat eine Chance, was zu machen. Wir sehen das bei den Gelbwesten und. Auch in Österreich mit Abbiegeassistenten. Also es ist wirklich eine Chance da. Ich würde es nur nicht romantisieren. Ja, ich warne davor, ich bin ein großer Fan, dass politische Prozesse eine Struktur haben und innerhalb dieser Struktur auch strukturiert und geplant gearbeitet werden kann, weil wir leben in hochbürokratisierten Gesellschaften und ohne Struktur versanden diese Dinge. Wir können dann nicht mehr von Wichtigem und Unwichtigem unterscheiden. Und Strukturen geben eine Hierarchisierung, Priorisierung von Themen, von Bedeutung auch, was ist wirklich wichtig. Ja? Also, warum ist eine öffentliche Debatte wichtig? Damit sich eine Gesellschaft darauf einigt, was ist wichtig und was ist unwichtig. Und das ist jetzt ein bisschen ein Problem. Mitunter diskutieren wir ewig lang über unwichtige Dinge, nur um dann nach 3 Monaten herauszufinden, das war eh für einen Scheiß.
Ja, also ich kann eigentlich grundsätzlich anknüpfen, also mich auch, also das auch bestätigen, in der Vergangenheit war eben nicht alles besser, und das Romantisieren, glaube ich auch, dass das niemandem etwas Gutes tut. Ich finde gerade im Gegenteil, dass gerade Social Media auch eine starke Verbesserung gebracht hat, indem man einfach eine Plattform hat. Also ich glaube, gerade der politische Diskurs wurde auch bereichert durch Social Media, indem jeder aus der Zivilbevölkerung im Wesentlichen ein Posting absetzen kann, sich auf Twitter anmelden kann, mit Politikern, mit Journalisten interagieren und diskutieren kann. Also ich glaube, die Politik ist durch Social Media heutzutage näher an die Zivilgesellschaft gerückt, und das finde ich grundsätzlich etwas Gutes, also ohne Einschränkung und gerade im Vergleich zur Vergangenheit, wo es vielleicht zu politischen Themen rein eine Abermeldung gegeben hat oder eben einen Balkon-Muppet, wie man so schön sagt, der vorgegeben hat, was jetzt eben Thema ist, also genau zum Gegenteil zu diesen anarchischen Strukturen, die schon angesprochen wurden, der geregelt hat, was jetzt eine Gesellschaft zu beschäftigen hat oder worüber man jetzt diskutieren soll oder muss, oder auch Medienthemen vorgegeben haben, ist es jetzt die Zivilgesellschaft, die auf Social Media eine Plattform bekommt und Themen auch bestimmen kann, die Schwerpunkte setzen kann, die eine Stimme bekommt, die sich aktiv auch einmischen können, die Diskussionen anstoßen können, und das müssen jetzt nicht mehr zwangsläufig Politiker sein. Und ich glaube, also ich bin fernab vom Romantisieren, also es gibt auch viele Dinge, die, sage ich mal, oder über die man sich Gedanken machen muss beim Thema Social Media als neue Diskursplattform, aber grundsätzlich ist das begrüßenswert, demokratiefördernd, freundlich und auch im Sinne einer starken Demokratie, dass ein breiter Diskurs stattfindet. Über das Wie lässt sich natürlich sprechen, und gerade weil eben das jetzt genannt wurde und aufgekommen ist, wer entscheidet denn, welches Thema wichtig ist? Also wenn man von anarchischen Strukturen spricht und sagt, es gibt keine Ordnung, keine Struktur, das ist schon richtig, aber ich glaube, sobald man jemanden dort einsetzt, der entscheidet, wie der Diskurs oder auszusehen hat und wie eine Themensetzung auszusehen hat, ist das auch wieder diskursfeindlich und beschädigt das wieder den modernen Diskurs der Zivilgesellschaft. Also insofern finde ich, gerade Social Media ist eben, wie man auch an meinem Fall gesehen hat, ein wichtiger Treiber einer modernen Demokratie und gehört halt zu unserer modernen Gesellschaft dazu.
Aber ist es nicht so, dass gerade diese Anarchie sowas wie das Recht des Lautesten und Schnellsten?
Nur ein Einwurf, gefährt, ja. Ich habe das Wort Anarchie rein strukturell verwendet, ohne quasi Wertung, ohne nicht, weil das schlecht wäre. Das ist ein reines Ordnungsprinzip, nur zum Verständnis.
Ja. In diesem Sinne ist im Anarchischen nicht in dem Fall der Stärkere, aber der Lauteste, der Schrillste und der Schnellste, der den Ton angibt, und ist das dann unbedingt immer das wichtigste Thema, das dadurch zum Vorschein kommt? Ist das dadurch die richtige Themensetzung und die richtige Tiefe, oder ist das eher eine Situation, wo man sich eben gut richten kann, wenn man laut sein kann, wenn man sehr extrovertiert ist? Das beste Beispiel ist da sicherlich Trump, der mit seiner Art damit auch nicht nur das Thema setzt, sondern auch die Kultur prägt.
Also prinzipiell ist er einer der Vorstellungen einer liberalen, marktwirtschaftlich orientierten Gesellschaft. Vorteil muss jetzt nicht so sein, aber es gibt schon ein Ordnungsprinzip, und das lautet wirtschaftliche Macht und Relevanz. Ja. Die vorher mächtig waren, sind auch unter den Bedingungen von Social Media tendenziell mächtig. Ja. Die Zahl wird nur größer, und früher, also in der Theorie hat jeder eine Stimme, und manchmal alle heiligen Zeiten poppt etwas auf und wird zu einer Bewegung oder hat tatsächlich Folgen. Ja? Aber das Grundprinzip, dass ökonomische und politische Macht weiterhin quasi stabil sind und Ordnung vorgeben, glaube ich, hat sich nicht verändert. Sie nutzen nur jetzt diese neuen Möglichkeiten eben auch. Ja? Jetzt kann man darüber reden, ob das Phänomen Trump vor 20 Jahren möglich gewesen wäre. Nein, wäre es nicht gewesen, würde ich jetzt mal sagen, weil er nie die Kandidatur bei den Republikanern gewinnen hätte können. Aber dafür wäre vielleicht etwas anderes passiert. Ja, also es ist schwierig. Und die Frage ist, wie sehr verändert Trump tatsächlich strukturell etwas? Also ist er, das muss man noch abwarten. Das ist Zeitgeschichte. Ich glaube nicht, dass man schon das Geschichtsbuch schreiben kann, wie sehr diese Bewegungen unsere Gegenwart verändert. Faktum ist aber hundertprozentig, dass durch diese technologischen Neuerungen, Digitalisierung, unsere bestehenden Systeme ganz einfach strukturell überfordert sind. Sie müssen sich erst adaptieren, und Trump war der Erste, der sich das genutzt hat und hat ein überfordertes System, die amerikanische Zwei-Parteien-System, quasi am falschen Fuß erwischt, hat die Chance ergriffen und ist jetzt dabei, quasi die republikanische Partei und die politische Landkarte der USA neu zu zeichnen. Wie nachhaltig das wird, müssen wir uns anschauen. Beispiel Brexit, Beispiel Frankreich, wo ein völlig neues Parteiensystem möglicherweise im Entstehen ist, zumindest gibt es im Moment kein altes. Italien, in Österreich erstaunlicherweise, obwohl wir die allerersten waren, also einmal in der Avantgarde, in diesen Veränderungsprozessen mit Mitte der 80er Jahre, wo sich die FPÖ neu erfunden hat und mit den Grünen einen neuen Gegner etabliert hat, haben es die grundlegenden Strukturen, Großparteien, starker Staat, Sozialpartner, geschafft, bis heute den Ton anzugeben. Egal, ob es jetzt eine schwarz-blaue oder türkis-blaue Regierung gibt oder nicht. Diese Grundstrukturen der österreichischen Politik sind nach wie vor unglaublich stabil, vor allem wenn man sich die Beispiele aller anderen Staaten anschaut. Mittelosteuropa, Ein-Mann-Parteien, die kommen, Italien, die nächste Erosion innerhalb von 20 Jahren, Spanien, nirgendwo, Großbritannien, das zentrale, stabile, demokratische Westminster-System, völlig, völlig vor dem Abgrund, die beiden Großparteien. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Österreich ist erstaunlich stabil, trotz dieser Bewegungen. Vielleicht haben wir die ärgsten Veränderungen quasi hinausgezögert und können uns jetzt anschauen, was die anderen für Fehler machen. Und das quasi
wir machen lernen. Die Fehler dann immer 3 bis 5 Jahre später.
Ja, manche haben wir auch ausgelassen. Manche haben wir auch ausgelassen.
Ja? Also ich werde vielleicht noch was. Ja, also ich glaube, dass man es nicht darauf reduzieren kann, wer jetzt der Lauteste ist, dass dieserjenige sich dann durchsetzt. Also ich glaube, das ist zu kurz gegriffen, gerade am Beispiel Trump. Also ich glaube nicht, dass er die Wahl geschlagen hat, weil er am lautesten im Wahlkampf war. Das denke ich nicht. Ich denke, dass Trump derjenige war, der einer gewissen frustrierten Bevölkerungsschicht eine Stimme gegeben hat, eine vermeintliche Stimme gegeben hat und Menschen abgeholt hat, die davor, ob es jetzt zu Recht oder Unrecht ist, sich vorher stimmlos gefühlt haben. Ich glaube, das hat er ganz gut gespielt. Und das erfordert natürlich auch eine gewisse Vereinfachung der Sprache, einen gewissen, um nicht zu sagen, neuen Stil, um eben diese Menschen auch wieder zur Wahlurne zu bringen. Also ich glaube, das sind viel mehr Faktoren, als dass man sagt, er war einfach der Lauteste im Wahlkampf. Also ich glaube, damit macht man es sich zu einfach. Und ich glaube, ganz grundsätzlich ist auch nicht viel Unterschied zur Vergangenheit. Also ich glaube, früher hat sich auch der oder diejenige durchgesetzt, der am besten, mit welchen Mitteln auch immer, Menschen abgeholt hat, logischerweise. Also das war schon vor Social Media so. Und ich habe auch nicht den Eindruck, also natürlich, also ich glaube, das ist unbestritten, dass das auf Social Media Polarisierung funktioniert, eine starke Meinung funktioniert, Verkürzung funktioniert, Bilder funktionieren, das ist unbestritten und das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Allerdings glaube ich nicht, dass auf Social Media nur das Laute funktioniert und nur, wie es immer so plakativ gesagt wird, der Hass funktioniert oder die Hetze funktioniert und die Polarisierung funktioniert, sondern es gibt auch sehr viele positive, schöne Beispiele, die auf Social Media funktioniert haben. Also man denke jetzt nur zum Beispiel an die Kampagne zum Thema Abbiegeassistenten. Also das ist ja auch ein positives Beispiel, wie Social Media auch in der Bevölkerung etwas bewegen kann, ein Gesprächsthema anstoßen kann und einen positiven Effekt mit sich ziehen kann.
Hat aber in dem Fall den Kontext, dass halt zum Teil die Beteiligten selbst Journalisten sind und dadurch eine andere politische Debatte möglich.
Die Mächtigen bleiben weiterhin mächtig.
Ja. 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 Stichwort mächtig. Ist es nicht so, dass zwar generell die, wenn wir so will, die Instrumente demokratischer sind oder demokratisiert wurden. Es hat jeder ein Sprachrohr, jeder kann ein Medium sein. Gleichzeitig ist es aber so, dass jene, die Ressourcen haben, jene, die Reichweite haben, eine ganz andere Deutungsmacht haben als jene, die es nicht haben. Auch wenn sozusagen insgesamt das System demokratischer ist, gibt es trotzdem eine klare Hierarchie. Und im Bereich der politischen Debatte ist es nicht so, dass Politiker die Debatte gar nicht wollen und im Grunde ihr Thema durchsetzen und es mit ihren in der Kontrolle der eigenen Medien und Kanäle sehr gut steuern können, wann über was geredet wird oder tatsächlich am ehesten, worüber man reden will und soll.
Ja, ich glaube, es ist relativ simpel. Gibt es nur ein, zwei, drei Themen, die in der Öffentlichkeit im politischen Bereich gerade dominieren, kann ein Politiker in Spitzenfunktion eigentlich nicht anders, wie zu diesen Themen Stellung zu nehmen oder eine politische Partei. Sie müssen sich dazu äußern. Gibt es 10, 20, 25 Themen, die mehr oder weniger gleichzeitig aufpoppen, hat eine Politikerin wieder sehr viel mehr Freiheit, sich auszusuchen, wozu sie etwas sagen und wozu sie nichts sagen. Das heißt, diese nennen wir es Themenvielfalt, die von einzelnen Akteuren in den Diskurs einbracht werden, kann ein geschickter Politiker natürlich wieder für sich nutzen. Und gleichzeitig das Risiko, dass sie sich völlig verzetteln, dass sie zu jedem und zu allem einen Kommentar abgeben und die Leute dann am Schluss nicht mehr wissen, naja, was ist jetzt seine Botschaft? Der hat so viele Botschaften für mich. Man darf eines nicht vergessen, die Leute haben im wirklichen Leben einen Job zu erledigen, eine Beziehung zu führen, sich um Kinder zu kümmern, sich um ihre eigenen Dinge zu kümmern und sind nicht wie wir in der Blase, wir Journalisten oder im öffentlich-medialen Bereich tätigen, 24 Stunden damit beschäftigt, auf die Handys zu schauen, die Agenturen zu checken, Nachrichten zu schauen und mit unserer selbst quasi zu kommunizieren. Wir sind nicht die Leute da draußen. Ich glaube, dieses Missverständnis kann man gar nicht oft genug wiederholen. Und normale Menschen die wollen nicht mehr wie 10 Minuten am Tag sich mit Politik beschäftigen. Zu Recht, das ist nicht ihr Job. Sie geben ein Mandat für 5 Jahre und erwarten, dass die wichtigsten Probleme gelöst werden. That's it. Und ich glaube, man kann diese Menschen auch überfordern. Und das meine ich nicht, dass sie unpolitisch oder nicht klug genug oder zu dumm wären oder sowas. Ja? Die haben andere Hierarchien und Prioritäten für ihr Leben, sonst wären sie in der Politik oder wären in den Medien und würden das machen. Das heißt, man muss schauen, die Bürger nicht zu überfordern mit, na, red doch mit, diskutiere dich, bring dich ein und sowas. Wer das will, herzlich willkommen. Und wir Medien sind die allerersten, die sich über Interaktion, das Zauberwort der Social Media, Interaktion, jeder Kontakt, jedes Post ist doppelt so viel wert wie nur ein Klick oder sowas. Ja. Aber das sind A, dieselben engagierten Aktivisten, sehr, sehr oft, und das wirklich tief zu streuen, also dass es den unter Anführungszeichen normalen Bürger, die normale Bürgerin erreicht, dass die aktiv werden, ist schon die Ausnahme. Es ist sehr, sehr viel öfters wie früher der Fall, aber es ist immer noch die Ausnahme. Es sind die Leute, die irgendwie engagiert sind, sich in NGOs aktiv sind, in Parteien aktiv sind, quer durch die Bank, von weit links bis weit nach rechts hinüber. Aber sie sind nach wie vor nicht repräsentativ für den durchschnittlichen Wähler und demokratischen Bürger. Das dürfen wir, glaube ich, nicht immer verwechseln. Also wir haben da einen Split in unserem Bewusstsein, wir überpolitischen Junkies.
Ja, ich glaub, dass, also zum Teil kann ich das unterschreiben. Also ich glaube, es fehlt sehr vielen in dieser Twitter-Echokammer, der Blick nach außen und der Blick auf eben, wie man immer so schön sagt, obwohl ich von dem Begriff nichts halte, vom normalen Bürger da draußen. Allerdings glaube ich, dass sehr viele sehr wohl das Bedürfnis haben, sehr viele in der Bevölkerung, mitzusprechen und mitzudiskutieren. Und das bedeutet nicht, dass jeder gleich sich aktiv einmengen möchte und Politik machen möchte oder in die Politik gehen möchte, sondern ich glaube, dass ein großes Bedürfnis da ist, auch bei einem unter Anführungszeichen normalen Bürger seine Meinung sagen zu können, sich äußern zu können, irgendwo sich Luft machen zu können. Und ich glaube, dass also Politik ist ja überall in unserem Leben. Also ich glaube, es gibt niemanden, der nicht politisch ist und eine Meinung nicht so ganz aktuell zum Beispiel zum Thema Karfreitag hat. Also da hat ja jeder irgendwie eine Meinung und möchte darüber entweder sich ärgern oder sich freuen oder wie auch immer. Also ich glaube,
das Dilemma ist, dass immer jeder zu allem eine Meinung hat.
Ja, es kann, das ist einerseits ein Dilemma, aber auf der anderen Seite auch was Positives, finde ich. Also ich glaube, es geht eher darum, wie ein gesitteter, sinnvoller, konstruktiver Diskurs stattfinden kann. Also das ist, glaube ich, die Frage unserer heutigen Zeit, als die Frage, ob es gut oder schlecht ist, dass jeder jetzt eine Plattform bekommt, seine Meinung kundzutun. Und weil die Ursprungsfrage das Thema Reichweite war. Ich glaube, also es hat jetzt in der Frage so geklungen, als ob die mit großer Reichweite sich durchsetzen und Themen setzen würden. Ja, das ist korrekt.
Und kontrollieren.
Das ist einerseits korrekt, auf der anderen Seite muss man sich auch Reichweite erst erarbeiten. Und also Reichweite fällt ja nicht vom Himmel, sondern das bedarf einer jahrelangen Erarbeitung. Und dazu muss man sich damit beschäftigen, mit dem Medium, in dem man tätig ist und muss auch sich auf einen Diskurs einlassen. Also ein Social Media, und das ist das Schöne an Social Media, das ist kein einseitiger Kanal, wo ich irgendetwas rausballer. Das ist keine Pressemitteilung in der APA, sondern Reichweite bekommt man durch Diskurs und durch das Beschäftigen mit dem, der etwas von mir lesen möchte. Und gerade bei den politischen Parteien hat das die FPÖ war da der Vorreiter im Thema Social Media und Reichweite generieren. ÖVP ist dann recht gut durch Sebastian Kurz nachgezogen, aber sonst alle anderen Parteien sind da unter ferner Liefen. Also die überlassen den politischen Diskurs auf einer so wichtigen Plattform, zum Beispiel wie Facebook oder generell auf Social Media, überlassen sie diesen zwei Parteien. Wenn man sich ansieht, die SPÖ-Parteivorsitzende, die sich gerade vor, ich glaube, einem Monat auf Twitter angemeldet hat. Also das kann nicht sein. Ja. Also gerade in der heutigen Zeit, die Politik heute lebt nicht mehr von der einseitigen Pressemitteilung und davon, dass man darauf sowieso hofft, dass man irgendwo auf irgendeinem Platz im 10. Bezirk eine Wahlveranstaltung macht und dann passt das schon. Dort verbreitet man seine Botschaft und gibt seinen potenziellen Wählern ein paar Würstel und ein paar Bier in die Hand und dann reicht das schon. Also das ist Politik von gestern. Politik heute funktioniert durch den regen Diskurs, funktioniert über Social Media 24 Stunden, 7 Tage die Woche und das haben eigenartigerweise die Parteien links der Mitte, zumindest in Österreich, komplett verabsäumt.
Ja, weil man gute Worte auch sacken lassen soll, eine kleine Ruhepause dazwischen. wobei ich glaube, das ist einfach nur, also es ist keine grundsätzliche Geschichte, sondern es ist einfach nur eine Professionalisierung eine Fortentwicklung, eine Evolution, wie sich professionelle politische Kommunikation verändert. Und so wie man Journalismus und jeden Beruf auf der technologischen, technisierten Höhe der jeweiligen Gegenwart machen muss, haben es die einen einfach sind Avantgarde oder on top der technischen, der Professionalisierung, Entwicklung und andere hinten hinterher. Das würde ich jetzt nicht so als grundsätzliche Unterscheidung machen, das verändert natürlich Machtbeziehungen, aber entweder sie holen auf und gehen wieder nach vorne und quasi merzen ihr Professionalisierungsdefizit aus, oder sie werden halt nachhaltig an Einfluss, an Stimmen, an Prozente verlieren. Punkt. Und dann kann sich die Partei
haben
überlegen.
Sie auch schon.
Und dann kann, aber das würde ich jetzt nicht so dramatisieren. Das ist das normale Auf und Ab, wie mit einem guten Spitzenkandidaten oder sowas. Und kommt das Richtige nach, dann verändert sich auch Prozesse und Organisationen. Das weiß Müller-Tessler als Berater relativ gut. Ja. Das Dilemma, glaube ich, die Kernfrage daran ist, diese Interaktion und die Debatte ist gut, sie ist aber extrem schnell und eine hohe Geschwindigkeit und eine hohe quasi Umlageverfahren. Also es geht relativ flott und dann kommt das Nächste wieder hoch. Ja? Was wir für unsere Gesellschaften natürlich brauchen, ist irgendeine Form von Nachhaltigkeit. Berühmtes Zauberwort, Körpers Sonntagsrede kommt mir ohne das Wort nachhaltig aus. Und ich meine das aber quasi, damit man... Wir leben in einer extrem komplizierten und komplexen Zeit und die Probleme, die wir zu lösen haben und die Herausforderungen, die sich immer wieder neu stellen, sind extrem kompliziert. Und natürlich im Tweet und im Facebook-Posting sind die Lösungen schnell da. Realiter müssen sie aber hart erarbeitet werden. Und vielleicht war das Diktum von Max Weber, dass Politik das Bohren harter Bretter ist, nie wahrer wie gerade jetzt. Und morgen wird es noch ein bisschen wahrer sein als gestern und in 10 Jahren noch einmal mehr. Und das verändert quasi, wenn sich Kommunikation von Politik so rasant beschleunigt, aber quasi die Umsetzungskompetenz und die Umsetzungsfähigkeit von Politik quasi so verzögert wird, einfach weil so viele Akteure mitreden wollen, es so schwierig ist, Konsens zu organisieren. Und wir sehen ja das bei solchen Pimperl-Themen wie Karfreitag, ja? Irgendein komisches Urteil von einer europäischen Instanz dekretiert, dass die österreichische Lösung halt jetzt nicht mehr geht, war bis jetzt nie ein Problem und auf einmal entsteht ein Problem, das aber extrem kompliziert zu lösen ist, wenn man es allen recht machen will. Jede Regierung hat dieses Ziel. Und jetzt ist das eine wirkliche Lappalie und wir haben eh Urlaubstage zur Genüge etc. etc. Aber es regt auf. Aber wenn wir dann an die wirklich wichtigen großen Themen gehen, Finanzierung, nachhaltige Finanzierung vom Sozialstaat, Pensionssystem, Gesundheitssystem, Infrastruktur, Wettbewerbsfähigkeit, Steuergerechtigkeit, you name it. Hier Politik umzusetzen, lässt sich quasi mit der Debattenkultur auf Social Media nicht mehr auf gleich bringen. Das heißt, wir haben eine Entkoppelung von Entscheidungsprozessen in der tatsächlichen Politikverwaltung und einer Kommunikationsebene von Politik, die immer viel, viel schneller ist und dann schon 10 andere Themen durchgekaut hat und dann wieder zum alten Thema zurückkehrt. Und das kostet die Top-Entscheider Aufmerksamkeit. Und das ist ich würde es ein demokratiepolitisches Problem nennen. Ja? Dass wir die großen Themen auf Social Media so nicht gescheit diskutieren können, auch in der Tiefe, die es braucht. Ja? Ich hätte nicht die Eier, Pensionsreformen in Österreich zu machen, das ist relativ schwierig, aber enorm wichtig. Aber das passt nicht zu der Diskurskultur, die wir im Moment haben. Deswegen ist das auch so wichtig und ich sehe das überhaupt nicht als Konkurrenz, also dass es dann eben andere Nischen oder andere Formen von Kommunikation und Debattenräumen gibt, wie eben die Qualitätsmedien, die natürlich mit der Reichweite niemals standhalten können, oder auch quasi Hintergrundzirkel, Kaminrunden, Expertenrunden etc. etc., vielfältige Ebenen, wo in einer anderen Geschwindigkeit und in einer anderen Tiefe über diese Probleme diskutiert werden. Und da ist dann Reichweite und Geschwindigkeit nicht das zentrale Motiv oder Interaktivität oder sowas. Das sind dann andere Kategorien und beides ist aber notwendig in unserer Zeit. Also diesen ganz, ganz tiefen Diskurs in die Details hinein, den aber auch demokratisiert, um für alle zugänglich zu machen, für jeden, den es interessiert, also online, digital etc. etc. Und diese große Breite, die auch gern schnell emotional wild anarchisch ablaufen kann. Ja. Die beiden Dinge müssen zueinander kommen, weil sich eben die Prozesse von Entscheidungen und Kommunikation so auseinanderentwickelt haben. Das muss uns gut gelingen und wenn das gelingt, gehen wir einer glücklichen Zukunft entgegen.
Absolut, also vielleicht nur zur kurzen Ergänzung. Also das sehe ich auch so. Also natürlich ist mir auch bewusst, dass auf Social Media ist keine tiefgründige Debatte in der Regel möglich oder sehr schwierig nur möglich, oder dazu ist Social Media auch nicht von Beginn an geschaffen worden, nehme ich an. Aber ich glaube, es ist eine gute Ergänzung. Ich glaube, Social Media durch seine Schnelllebigkeit kann sehr schnell Themen publik machen, Themen zu einem Diskurs, in einen Diskurs führen und Themen aufbringen. Dafür ist Social Media da. Natürlich dann in weiterer Folge, wenn es tatsächlich ein Thema ist, dass die Zivilgesellschaft beschäftigt, berührt oder eben angegangen werden muss, sei es jetzt zum Beispiel nochmal das aktuelle Thema zum Thema Karfreitagslösung. Da braucht es dann natürlich eine differenzierte, tiefgründige Abwägung im Rahmen zum Beispiel einer Diskussionsrunde oder sonst irgendwas, wo man beide Seiten gegenüberstellt und wo man dann Hintergrundinformationen bekommt und eben auch beide Seiten beleuchten kann. Also das kann Social Media schwer, aber es kann zumindest die Initialzündung sein, dass man dann erst dahin kommt zu dem Interesse, dass man sich dann auch zu diesem Thema eine Diskussionsrunde ansieht.
Wobei ich ein großes, Entschuldigung, ja, nur ganz kurzer Einwurf, ein großes Dilemma sehe ich schon bei Social Media. Das ist einfach quasi der Ablenkungsfaktor. Ja? Also die Umleitung von Emotionen auf möglicherweise völlig irrelevante Themen. Und das absorbiert natürlich Energie. Wir alle haben nur einen gewissen Empörungsgrad, den wir verbrauchen, und wenn wir uns für das Falsche oder über das Falsche empören, dann fehlt uns vielleicht die Kraft oder den Nerv und die Zeit zu denken, eigentlich war ein anderes Thema viel, viel wichtiger.
Und aber das ist ein philosophisches Thema, aber wer entscheidet dann, welches Thema das Richtige ist, das jetzt in einer größeren Debatte behandelt werden muss? Wer entscheidet, was das falsche Thema ist?
Ich glaube, das ließe sich schon hierarchisieren, aber ich wäre der Letzte, der das vorgeben möchte. Ja, aber ich glaube schon, dass es ein Zeichen von einer demokratischen Reife, einer Gemeinschaft ist, quasi sich darauf zu verständigen, was sind jetzt wirklich wichtige Dinge. Und quasi die Verlängerung eines Status quo, bestehenden Status quo im Rauchgesetz oder sowas, mag nicht jedem gefallen, aber es hätte vielleicht nicht diese rasende Aufregung verdient, mit der sich das Land mit diesem Thema beschäftigt hat.
Aber recht viele haben das Volksbegehren unterschrieben, also gibt es offenbar wahrscheinlich viele Menschen, die beschäftigt.
Hundertprozentig.
Da geht es ja auch um mehr als um Rauchen, nicht? Wie ist diese Entscheidung zustande gekommen?
Völlig richtig. Aber ich würde vermuten, quasi die Frage, wie wir unseren Sozialstaat nachhaltig finanzieren. Wie wir es schaffen können, die Menschen, die zu uns gekommen sind und Probleme mit Integration haben, und die werden nicht wieder weggehen, zu integrieren, die sehr, sehr viel wichtigere Fragen sind, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, oder auch, wie wir Wirtschaft quasi permanent wettbewerbs- und leistungsfähig erachten, Fachkräftemangel und, all diese Dinge, die quasi das Fundament, damit wir es uns überhaupt leisten können, über sowas wie Rauchverbote zu streiten und zu empören. Mir kommt ein bisschen die grundsätzliche Debatte über die Fundamente zu kurz und quasi über Auswüchse oder Fehlentwicklungen ganz, ganz oben, die ich jetzt nicht schönreden will oder wie auch immer. Ich habe nur manchmal das Gefühl, wir setzen extrem viel emotionale Energien für nicht unbedingt die wichtigsten Themen frei. Und investieren ein bisschen ungeschickt. Wenn man Investor wäre, würde ich sagen, wir setzen auf so No-Show-Pferde oder sowas und nicht auf den, der am Schluss vielleicht das Rennen entscheidet.
Warum setzt man auf solche Themen? Das ist ja das Schöne an Social Media, zumindest in meinem Empfinden, dass eben nicht ein Einzelner bestimmt, was ist jetzt das richtige Thema, was ist das falsche Thema, welches Thema ist wichtig, welches ist unwichtig, sondern dass es die Masse bestimmt. Und wenn die Masse, auch wenn es mich persönlich jetzt weniger interessiert, zugegebenermaßen, das Thema der Aufhebung des Rauchverbots, und das, auch wenn es mich jetzt nicht besonders tangiert, gibt es da draußen sehr viele Menschen, die offensichtlich sehr viele Emotionen mit diesem Thema verbinden.
Ja,
und
das ist genauso legitim. Hier müssen wir differenzieren. Nicht erstens diejenigen, die sich in den sozialen Netzwerken oder auch früher in den Leserbriefen bemerkbar gemacht haben, ist immer nur ein kleiner Kreis der Bevölkerung. Das ist wissenschaftlich erwiesen, dass immer 1% der Bevölkerung oder einer Gruppe, die besonders aktiv ist, besonders engagiert ist, und dann um die 9%, die auch ein wenig und die restlichen 90 beteiligen sich gar nicht daran. Das heißt, da kommt der Faktor Zeit dazu, da kommt der Faktor Emotionalität dazu, wie sehr berührt mich das Thema und eben, dass ich in einem Forum oder auf Facebook oder auf Twitter aktiv bin. Jetzt ist es so, dass diese Personen nicht notwendigerweise repräsentativ für die gesamten 100% der Bevölkerung sind. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, die Stimmungslage und die Themenlage einer Gesamtbevölkerung verändert sich auch. Das ist nicht stabil. Das heißt, es ist schwierig, mit Masse zu argumentieren oder was die Masse will, weil das ist ja ein beweglicher Zustand. Und Emotionalisierung oder emotionaler Zustand eins zu eins sozusagen zu übersetzen in eine Diskussion ist eine schwierige Sache, weil Emotion ist etwas Veränderbares und auch etwas höchst Reaktives. Und mit Instrumenten von sozialen Medien passiert es, dass man schnell seine Emotionen einen Raum gibt, aber das hat ja keine Qualität für eine tiefgehende Diskussion, die uns alle betrifft. Und deswegen würde mich interessieren, auch nochmal so zur Anfangsfrage zurück, was sind für Sie die Qualitäten, die wir brauchen, einer Diskussion, um eben solche Themen, wie Sie es ja Walter einmal angesprochen haben, also schwerwiegende Themen, die unser Land betreffen. Man könnte da auch jetzt im Hinblick auf die EU ein gemeinsames EU-Heer oder und damit verbunden unsere Neutralität nennen. Man kann sich den Brexit anschauen und sagen, das sind so grundsätzliche Diskussionen, die geführt werden müssen und auch also dann aufbereitet werden müssen, die ein Land betreffen, die kann man nicht aufgrund einer Emotion und in einer Plattform wie Twitter diskutieren, weil das sind Wegsentscheidungen und die kann auch nicht mehr repräsentativ sozusagen delegiert werden, diese Entscheidung, sondern das betrifft uns alle, das sind fundamentale Entscheidungen, die müssen wir alle mittragen. Und deswegen, was sind die Qualitäten, die wir brauchen, um eine gute Debatte zu führen, für auch komplexe Themen?
Ja, ich glaube, es sind zwei Geschichten. Also, dass die Demokratie sich immer selbst misstraut, ist ihr eingeschrieben. Deswegen das Spannungsverhältnis zum liberalen Rechtsstaat. Das ist ganz, ganz normal. Und die EU ist quasi der weniger demokratische Teil unseres Ordnungssystems. Und die Politik, auch die nationalstaatliche Politik, hat sehr bewusst grundsätzliche Regeln an die EU delegiert, die für eine gesamtgesellschaftliche Stabilität sorgen sollen. Wenn jetzt nur an die Stabilitätskriterien für die Euro-Währungszone denke, Grenzen der Verschuldung, Zinsgrenzen, eine grundsätzlich stabile Budget- und Wirtschaftspolitik, das haben die Nationalstaaten an die eigentlich unpolitische EU-Kommission ausgegliedert, um sie quasi den Stimmungen, den Emotionen nationaler Wahlen zu entziehen. Das wird immer wieder belastet, wie wir jetzt in Italien sehen oder vorher in Griechenland, Spanien gesehen. Aber der Versuch quasi dem normalen Mehrheitsspiel gewisse Bereiche der Politik zu entziehen, was demokratiepolitisch problematisch ist, aber quasi in einem Konsens der europäischen Staaten passiert ist, um einfach langfristige Stabilität zu haben und auch dass die Eurozone zwischen Nord und Süd, zwischen West und Ost quasi stabil zu halten. Das ist das eine. Und ansonsten ist die Kernherausforderung, eine Balance zu schaffen. Also ich will Katja Wagner gar nicht widersprechen. Also ich sehe Social Media auch als wichtigen Impulsgeber für neue Themen, für neue Perspektiven, vor allem auf bestehende Themen und eine Vervielfältigung der Stimmen und der Interaktions- und Einflussmöglichkeiten für die Bürger. Und dann stehen wir vor der schwer zu lösenden Herausforderung, in jedem einzelnen Fall für uns zu bestimmen, was ist jetzt wirklich wichtig und was ist einfach nur die Sau, die durchs Dorf getrieben wird und nächste Woche wird der Nächste den Nächsten oder die Nächste treffen. Da sind die Medien in der Verantwortung. Sehe ich in Österreich aber eigentlich grundsätzlich schon okay, immer viel schlechter dargestellt als die Realität ist, meiner Meinung nach. Auch ein starkes öffentlich-rechtliches Mediensystem, auch kleine Qualitätsmedien, wie es die Wiener Zeitung ist und alle anderen auch, um ein bisschen Eigenpair noch zu machen. Aber auch der Boulevard hat eine ganz elementare demokratiepolitische Rolle und jeder, der das nicht erkennt, hat Tomaten auf den Augen. Oder wie man in Ostösterreich sagt, Paradeiser. Aber da muss man klug genug sein und offen genug sein und zu erkennen, dass die Mehrheit nicht immer recht hat, dass Stimmungen gut und notwendig sind für eine lebendige Debatte, dass sie aber kein Beweis für Wahrheit und Argumentationskraft ist. Und das müssen wir uns ausstreiten. Nachdem es keinen allmächtigen Gesetzgeber gibt, weder im Himmel noch auf Erden, sind die Menschen auf ihre eigene Mündigkeit zurückgeworfen und das müssen wir uns ausmachen, das ist Demokratie.
Ja, also ich kann nicht alles unterschreiben, vielleicht noch als Ergänzung, also zur Frage, was braucht der Diskurs, oder vielleicht auch noch zuvor zur Ergänzung zum Thema Social Media. Also wie gesagt, Social Media kann nur die Initialzündung sein und ist niemals ein Ersatz für einen tatsächlich tiefgründigen Diskurs zu komplexen Themen. Also das glaube ich, muss klar sein. Aber ich glaube, ergänzend vielleicht, also wir sind uns, glaube ich, in vielen Punkten sehr einig, braucht der Diskurs auch den Diskurs und der Diskurs braucht die Meinungsvielfalt und ich glaube, hier gibt es tatsächlich noch Nachbesserungsbedarf, auch auf Social Media, dass man weggeht von der Stigmatisierung von gewissen Meinungen, dass man auch offen jedes Thema ansprechen kann und diskutieren kann, dass es keine Diskursverbote gibt, dass es keine Einschränkungen im Diskurs gibt. Und da sehe ich tatsächlich schon eben ein Problem bei Social Media und bei der Schnelllebigkeit. Und das Wort ist schon gefallen, also dass man pro Tag eine Sau durchs Dorf jagt, das ist natürlich schädlich, also hochschädlich im Diskurs und ich glaube, da müssen sich viele Menschen an der Nase packen, aber damit meine ich auch viele in unserer Twitter-Echo-Kammer an der Nase packen, dass nicht jede andere Meinung sofort ein Angriff auf die Demokratie ist oder ein Angriff auf eine Person ist, sondern Meinungen zulassen. Man kann ja die dann auch gut oder schlecht finden, das sei jedem unbenommen. Aber ich glaube eben, dass es sehr wichtig ist, Meinungen zuzulassen. Und ich glaube auch, dass das in der Vergangenheit das Nicht-Zuhören und eben die Stigmatisierung von Themen und das Runterspielen von Themen und eben auch das heißt dann immer so schön auf Social Media, also ich befürworte diesen Begriff nicht, die Meinungselite, die von oben herab Themen vorgibt und dem Vermeiden, also so ist es in der subjektiven Wahrnehmung immer, dem Bürger da unten sozusagen vorgibt, was man jetzt zu diskutieren hat, was man nicht anstreifen darf und den Bürger alleine lässt mit gewissen Fragen, mit gewissen Themen, das muss er sich dann in seiner Wut und in seiner Emotion dann selbst zu Hause ausmachen. Ein Thema zum Beispiel, weil es auch schon gefallen ist, Zuwanderung, Migration etc. Ich glaube, es war ein großer Fehler, dass verabsäumt wurde, dieses Thema von Anfang an offen, transparent und in seiner ganzheitlichen Meinungsvielfalt in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Es wird teilweise heute auch noch gemacht, allerdings dadurch, dass wir jetzt eine andere Regierungssituation haben, natürlich viel weniger, also die sich diesem Thema auch annimmt aus gewissen Gründen, also sicherlich auch, um diese Bevölkerungsschicht gezielt anzusprechen. Aber ich glaube eben, dass wenn dann bejammert wird, die politische Situation, dass das selbst verschuldet ist. Ja? Also dass man dieses Thema kann man auch so konkret sagen, von linker Seite links liegen gelassen wurde und dass man es nicht anstreifen durfte. Und ich glaube, das hat Parteien zum Beispiel wie die FPÖ stark gemacht deswegen, wenn man nicht möchte, dass so von linker Seite nicht möchte, dass sich das fortsetzt, muss man den Diskurs zulassen und nicht jeden Diskurs ab, also vom Tisch wischen mit dem Argument, das darf man nicht reden, weil dann bist du ein Rassist, egal was für eine Meinung du hast, egal wie differenziert du bist, das darf man nicht besprechen, weil dann bist du ein Sexist, das darf man nicht besprechen, weil dann bist du blöd oder dumm oder sonst irgendetwas. Deswegen glaube ich, dass es gefährlich ist, oder ich sehe das ein bisschen kritischer, wenn es um das Thema geht, welche Themen darf man besprechen und welche nicht oder welche sind sinnvoll zu besprechen. Natürlich, auch in meinen Augen gibt es Themen, die mich weniger interessieren oder die ich für nicht sinnvoll erachte. Aber ich glaube, gefährlicher, als dass man sich in einem kleinen Thema verzettelt, ist es, ein Thema nicht zu besprechen.
Ist da nicht auch das Gefährliche, dass man nicht erlaubt, etwas zu sagen, aber quasi damit vorausschickt, es nicht zu erlauben, etwas Bestimmtes zu fühlen?
Absolut.
In all diesen Bereichen, die du aufgezählt
absolut.
Hast.
Absolut, sehe ich absolut und so.
Da wird es schwierig dann wahrscheinlich, weil wie soll man sich dann fühlen, wenn man gewisses nicht fühlen
darf? Und da geht es nicht um den rechtlichen Rahmen. Also wir sprechen jetzt nicht über den rechtlichen Rahmen, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Das steht außer Frage. Es geht um den gesellschaftlichen Rahmen, was man sagen darf und was man nicht sagen darf. Wenn ich mit meiner Meinung an die Öffentlichkeit gehe, sei es auf Twitter oder sonst oder in einem Interview, und das ist eine polarisierende Meinung, oder zumindest eine konkrete Meinung zu einem Thema, die im rechtlichen Rahmen sich beläuft, muss ich eventuell gesellschaftliche Stigmatisierung oder Nachteile damit rechnen. Und das schreckt auch viele Menschen davor ab, dann sich öffentlich zu positionieren und öffentlich seine Meinung kundzutun. Und ich glaube, das ist grundlegend falsch.
Ja, muss man, ja. Es ist nur, ich sehe das auch so, ich glaube, das hat vieles verstärkt, indem man verbietet, zu denken, zu reden, zu fühlen. Man muss nur trotzdem sagen, dass das nicht links, nicht nur links ist, sondern es ist in beide Richtungen.
Absolut.
Ja. Also das Problem des nicht möglichen Diskurses ist ja, dass man, sobald man etwas sagt, dass die Gegenseite in ihrem Standpunkt vielleicht unterstützt, ist man auch sofort bei der Gegenseite. Es gibt auch nur mehr die weiße und die schwarze, die gute und die böse Seite, und es gibt nichts dazwischen. Wie kommen wir zu dem dazwischen?
Vielleicht nur zur Klarstellung, ja. Ich habe nur dieses Beispiel des Migrationsasylthemas rausgegriffen, wo eben die linke Seite es verabsäumt hat, Antworten und Lösungen zu finden und den Diskurs zu finden. Natürlich gibt es auch Themen, die von rechts nicht gerne diskutiert werden, ja, und was ich genauso falsch finde.
Also nur wo man sofort ein Linke ist?
Oder genau,
wo
man, genau, absolut auch falsch. Ja.
Da traut man sich dann, nehme ich an, auch so keine linke Position einzunehmen, um eben nicht als solchen
absolut
geschrieben zu werden. Eine spannende Position ist da der Boris Palmer in Deutschland, der als Grüner quasi, aber gleichzeitig als ein Rechter gesehen wird von den Grünen selbst. Also das ist ein spannendes Dilemma, aus einer Person oder Position heraus grundsätzlich anders oder frei denken zu können.
Ne? Absolut.
Also ich werde da nicht zu, es gibt, wir haben diese extreme Polarisierung und wir haben diese Spaltung, das ist ein Faktum in der öffentlichen Debatte. Das wäre lächerlich, das hinweg diskutieren zu wollen. Gleichzeitig haben wir die wunderbare Situation von zwei gleichzeitig einander widersprechenden und einander ergänzenden politischen Mehrheiten in diesem Land. Wir haben eine stabile Mehrheit, wenn man den Umfragen glauben darf, für die aktuelle türkis-blaue Bundesregierung. Und ich wäre ziemlich sicher, dass wenn wir nächste Woche Bundespräsidentenwahlen hätten, würde wieder Alexander Van der Bellen die Wahl gewinnen. Das heißt, wir haben die Menschen, und das ist ja das Geniale an einer liberalen Gesellschaft, sind sehr viel komplizierter und komplexer in ihren Denkvorgängen, wie sie von uns Wächtern des öffentlichen Diskurses unter Anführungszeichen oft imaginiert und vorgestellt werden. Die Menschen haben ein funktionierendes Bauchgefühl, und das meine ich uneingeschränkt positiv, diesen Begriff, der Dinge richtig einordnet, der pragmatisch denkt, der lebensnah denkt, der komplizierte Themen wie Migration, Kriminalität, Armut aus alltäglichen Lebenssituationen erfährt, wie schwierig es ist, aus der Arbeitslosigkeit herauszukommen, wie schwierig es ist, Kinder zu erziehen, Bildungssysteme und dann auch Wohnraum zu finden. Das heißt, wir haben zwei einander widersprechende, aber sich, davon bin ich überzeugt, ergänzende politische Mehrheiten in diesem Land. Das heißt, es ist nichts in Stein gemeißelt. Beide Mehrheiten, die tendenziell Mitte links bis Mitte rechts, müssen sich gewahr sein, dass sie beim nächsten Mal ihre Mehrheit verlieren, wenn sie gravierende Fehler machen und gegen dieses Bauchgefühl, intakte Bauchgefühl einer kritischen Masse am Bürger, die stark im Zentrum verankert ist, mal so und mal so wählt, verstoßt und deren grundlegende Interessen irritiert. Das halte ich für eine unglaublich beruhigende Erkenntnis und Situation Österreichs, die ich so in keinem anderen Staat kenne. Das zeigt, dass die Bürger eine unglaubliche demokratische Reife aufweisen und sie sehr, sehr viel tiefer in der Demokratie verankert sind, wie das manchmal der Verdacht des allgegenwärtigen faschistischen Kerns, wenn ich da seltsame Meinungskommentare manchmal lese, zu fühlen bekomme. Also das halte ich für wichtige grundsätzliche Erkenntnisse. Ansonsten muss die Aufgabenstellung von Journalisten und Medien lauten, sich die Dinge wirklich ohne Scheuklappen anzuschauen. Und wenn sie die Dinge analysieren und die Fakten auf den Tisch legen, dem Leser und dem Zuschauer die Möglichkeit bieten, dass sie zu einer Meinung kommen, die möglicherweise der des Autors auch widerspricht. Das heißt, alle relevanten Fakten auf den Tisch, die Bürger ermächtigen, wirklich unterstreichen, zweimal ermächtigen, sich ihre eigene Meinung bilden zu können, indem man ihnen alle relevanten Fakten für die Beurteilung eines Sachverhalts, eines Problems, einer Herausforderung, einer Situation zur Verfügung stellt und nicht quasi den Spin, quasi, damit man nur zur eigenen Meinung, zur Bestätigung der eigenen Meinung des jeweiligen Redakteurs oder des Journalisten kommt.
Nur sind Sie der Meinung, dass das passiert?
Immer mehr. Ich halte nichts davon, quasi den Journalismus schlecht zu reden. Er ist nicht brillant in diesem Land. Aber quasi das Bemühen um eine aufgeklärte sachpolitische Debatte ist sehr, sehr oft tatsächlich der Fall. Also deutlich mehr wie in den alten Zeiten, in den vergangenen Jahrzehnten, wo die parteipolitisch dominierte Presse die Lufthoheit über den Stammtischen hatte. Und zwar diese Qualitätssteigerung ist meiner Meinung nach quer durch alle Segmente, vom Boulevard über die Qualitätsmedien. Die Leute sind offener geworden, es passieren Fehler. Also die Spontaneinschätzung in der Migrationskrise war sicher falsches Bauchgefühl, auch wishful thinking. Daraus haben wir Medien jetzt Glaubwürdigkeit verloren, die gilt es zurückzuerobern. Aber ich sehe keinen wirklichen Vertrauensbruch in Österreich, was heißt, dass man kann, was in einer gescheiten Zeitung steht, kann man nicht mehr glauben. Und das betrifft den Großteil des Boulevards, ich würde da kleine Einschränkungen machen, den Großteil des Boulevards und aber auch die Regionalmedien, die in Österreich ja sehr, sehr stark sind und auch die Qualitätsmedien sowieso. Ich bin ja nicht mein eigener Feind.
Ja, also ja. Ich kann das eigentlich nur unterschreiben. Muss natürlich auch da den Boulevard auch noch verstärkt dazu nehmen. Ich halte auch den Boulevard für einen wichtigen Teil der Demokratie.
Zufällig.
Und zufälligerweise. Also, nichts hat mit nichts etwas zu tun. Aber ich halte das für wichtig. Also genauso wie ich andere Zeitungen auch für wichtig erachte. Also das belebt den Diskurs. Es ist auch wichtig, dass es eine breite Vielfalt an Meinungskolumnen in diesem Land gibt. Das haben wir auch glücklicherweise. Und dass es eine Vielfalt gibt und dass man sich ärgern kann oder nicht ärgern kann über den einen oder anderen Kolumnisten und seine Meinung, das gehört dazu. Und dazu braucht es selbstverständlich auch den Boulevard, dazu braucht es die Bundesländerzeitungen, dazu braucht es ganz generell gesagt eine starke Medienlandschaft in dem Land. Ich glaube, da sind wir nicht so schlecht aufgestellt, auch wenn wir Österreicher wie bei jedem Thema wahrscheinlich eher zum Sudern tendieren, aber so schlecht sind wir im Vergleich mit anderen Ländern nicht aufgestellt. Ich glaube, wenn sich eine Demokratie ernst nehmen möchte, befürwortet man auch die Zeitungsvielfalt vom Boulevard bis hin zu, ich weiß nicht, zu Stadtzeitungen wie dem Falter oder Zeitungen, die vielleicht ganz konträr sind zu dem Medium, wo ich arbeite, also zum Beispiel im Standard, aber da unterstützt man sich gegenseitig, weil das für eine Demokratie unerlässlich ist.
Eine Frage, die mir noch so abschließend in den Sinn kommt: Demokratie baut auf dem mündigen Bürger und
auf wem sonst?
Ja, aber ist der mündige Bürger oder wie weit ist der mündige Bürger möglich in Zeiten wie heute?
Also erstmal eine Arbeitshypothese und eine gelebte Realität, würde ich mal sagen. Ja. Die Idee von Demokratie kann nur funktionieren, wenn wir das als gegebenes Faktum annehmen. Ja. Und die Geschichte der letzten 75 Jahre bestätigt uns das. Ja. Es sind schon Hausbesitzer unter den Politikern gestorben, die glaubt haben, sie reißen jetzt Bäume aus und haben dann keine Mehrheiten gewonnen. Es gibt quasi... Eine Honorierung von vernünftiger Politik, und wenn das nicht an den Urnen stattfindet, weil, das muss man immer dazu sagen, weil das Gegenangebot nicht gut und überzeugend genug ist, das ist immer das Problem nicht desjenigen, der gewählt wird, sondern der Alternative. Das heißt, zu jammern darüber, dass wir nicht die bestmöglichen aller Politiker und Politikerinnen haben, ist ja ein grundsätzliches Problem, dann muss man selber sich in der Politik engagieren und es besser machen. Ja? Und quasi darüber zu beklagen, welche Regierung an der Macht ist, können viele machen, aber sicher nicht die Opposition, weil deren Job wäre es, ein besseres Angebot zu stellen und dafür für Überzeugung zu werben. Solange ihr das nicht gelingt, hat sie ein nachhaltiges Defizit, nämlich zu wenig Stimmen. Und ansonsten, als ganz großer Fan des liberalen Rechtsstaates, stimmt schon das Diktum, dass die liberale Demokratie auf Grundlagen ruht, deren Voraussetzungen sie selbst nicht schaffen kann. Das heißt, es ist gut, dass wir unabhängige Justiz, den liberalen Rechtsstaat, die Grundrechte, die Freiheitsrechte, die Menschenrechtskonvention, you name it, das volle Programm haben, die für die Politik weitgehend unantastbar sind, obwohl auch diese Dinge veränderbar sind, weil nichts, das ist vielleicht ein großes Thema unserer Zeit, aber das würde jetzt einen anderen Podcast erfordern, die Sakralisierung von menschlichen Errungenschaften, sie nicht mehr in Frage zu stellen. Ja? Nachdem wir uns für eine säkulare Gesellschaft entschlossen haben und das eigentlich gemeinhin für gut befinden, ist der Preis dafür, dass nichts mehr heilig ist. Es sei denn, wir einigen uns darauf, dass sie unantastbar sein sollen. Aber es zu dekretieren, ist falsch. Sondern man muss schon dafür sorgen, dass diese Dinge permanent die Unterstützung der Bürger, des Systems haben. Und des Systems meine ich hier auch positiv. Das heißt, dieses Parallelität von Rechtsstaat und Demokratie, funktioniert in Österreich, und ich glaube, sie ergänzen sich hervorragend. Habe ich damit Ihre Frage beantwortet?
Muss nicht sein.
Ja, aber ich komme zu Ihrer Frage zurück. Die Frage war nach dem mündigen Bürger. Ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass der Bürger mündig ist. Das ist meine Arbeitshypothese. Und wenn man das konsequent weiterdenkt, kommt man zu dem Thema, das wahrscheinlich auch einen eigenen Podcast füllt, zur direkten Demokratie. Also ich glaube, dass das auch gewisserweise ein Verfehlen des Regierungsprogramms, also oder ein Verfehlen der Regierung war, sich da nicht, das nicht konsequent einzufordern im Regierungsprogramm, was zuvor aber ein großes Thema war. Also ich glaube, der Bürger ist mündig genug, mitzuentscheiden, mitzudiskutieren und es ist an der Zeit, den Bürger auch ernst zu nehmen in seinen politischen Meinungen und Entscheidungen. Und ich glaube, also ich finde es sehr schade, dass gewisse Volksbegehren noch nicht gewürdigt werden. Ich finde es auch sehr schade, dass man da so zaghaft ist beim Ausbau der direkten Demokratie. Also ich glaube, das wäre noch einmal ein richtiger Schritt in eine moderne Demokratie und ich glaube, wir sind so weit, man müsste in kleinen Schritten anfangen, meiner Meinung nach, aber es spricht nichts dagegen, auf kommunaler Ebene zu beginnen, was jetzt durchaus auch schon getan wird, sehr erfolgreich, aber das vielleicht zu fördern und zu bestärken und den Bürger in seiner Entscheidung zu bestärken. Also ich glaube, das wäre ein guter Schritt, den mündigen Bürger auch wertzuschätzen und auch zu fördern und die politische Partizipation zu fördern. Und das wäre so mein Ansatz.
Ja. Dazu nur ein Satz. Also jeder, der den Bürger, die Bürgerin nicht für mündig hält, tut sich eigentlich schwer, Demokrat zu sein. Weil
absolut.
Das ist die intellektuelle Grundvoraussetzung dafür. Ansonsten würden wir nur eine Show aufziehen und vorexerzieren und die Leute für dumm verkaufen.
Absolut.
Stichwort direkte Demokratie. Bin Vorarlberger, bin an der Schweizer Grenze aufgewachsen, ein großer Fan direkter Demokratie. Aber es ist eine Form der politischen Entscheidungsfindung, die wachsen muss, man nicht einfach draufsetzen muss. Und Österreich hat in seiner Demokratiegeschichte diesen Lernprozess, glaube ich, nicht wirklich abgeschlossen, weil man muss dann schon auch die negativen Seiten, also nicht ich wünsche dir was, direkte Demokratie, mhm, sondern ich muss dann für Finanzierung sorgen, ich muss für all das die Grundvoraussetzungen sorgen. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob sich die Vorteile der Schweizer Demokratie einfach auf Österreich übertragen lassen, ohne die Strukturdefizite der Schweizer Demokratie. Und die gibt es sehr wohl. Und ich halte die Schweiz für ein wirklich hervorragendes politisches System. Aber sie sind nicht auf Österreich übertragbar.
Mit Sicherheit nicht.
Und lassen wir die Schweiz Schweiz sein und finden wir den österreichischen Weg.
Ja.
Ich wollte nur nicht missverstehen. Ich glaube nicht, dass eine mündige Bürger und Bürgerinnenschaft eine statische Sache ist. Und ich glaube auch nicht, dass sozusagen Freiheit eine statische, gegebene Sache ist. Deswegen ist auch Demokratie per se nicht gegeben. Das heißt, es ist ein ständiger Wandel und deswegen ist es interessant, abschließend von Ihnen auch zu hören, was zu tun ist, damit mündige Bürger weiterhin oder sogar noch mehr mündig sind, als dass sie das jetzt schon sehen, beziehungsweise unsere öffentliche Debatte gesichert ist als eine Schlussrunde, eine qualitative öffentliche Debatte gesichert.
Also ich glaube, das kann man auch zusammenfassend sehen. Punkt 1 ist mit Sicherheit, einen Rahmen für eine ordentliche Diskussionskultur zu schaffen.
Vielleicht wie?
Vielleicht gibt es Möglichkeiten, bin schon dabei. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, beispielsweise in Schulprojekten schon der Jugend und Kindern beizubringen, wie man diskutiert. Und das kann man im Rahmen der politischen Bildung zum Beispiel machen, eine Diskussionskultur Menschen beizubringen. Dazu zählt dann natürlich auch Social Media Kompetenzen beizubringen. Also ich glaube, da muss man schon früh beginnen. Also ich glaube ganz grundsätzlich auch zweitens, dass man Meinungen zulassen soll, dass man den Diskurs belebt halten sollte. Ich glaube, da kann sich jeder an seiner eigenen Nase nehmen und sich vornehmen, möglichst auf einer sachlichen Ebene zu bleiben und nicht abzuschweifen in schönen Atomenangriffe oder sonst irgendwie den Gegenpart mit einer anderen Meinung zu diskreditieren. als Person. Und drittens glaube ich, indem man den mündigen Bürger zum Beispiel durch direkte Demokratie stärkt, sicherlich nicht von heute auf morgen, das haben Sie schon sehr richtig gesagt, aber in einem langsamen Prozess, zum Beispiel auf kommunaler Ebene, dass man direkte Demokratie stärkt, sei es jetzt, ich weiß nicht, Fußgängerzonen, da verstehe ich nicht, warum man da nicht mal, um eben die direkte Demokratie zu stärken, einmal eine Abstimmung machen sollte. Also das wäre, glaube ich, ein ganz gutes Mittel. Und ja, ganz, ganz abschließend glaube ich, dass man Diskussionen und den öffentlichen Diskurs dadurch fördert, indem man diskutieren lässt. Und ja, und dazu zählen natürlich auch die Medien und dass man unabhängige Medien stärkt und auch unabhängige Medien sich gegenseitig stärken und man auch in der Allgemeinheit des Journalismus darauf baut, ein anderes Medium nicht auszuschließen, auszugrenzen oder zu steinigen. Die Medienvielfalt gehört zu unserer Demokratie, ist auch ein wichtiger Grundpfeiler und man kann das Vertrauen in Medien auch nur damit stärken, indem man auch untereinander zusammenhält und sich nicht schlecht macht.
Ich kann mich eigentlich in allem an Katja Wagner anschließen. Grundsätzliches erstes und wichtigstes Prinzip muss sein: keep calm. Seine emotionalen Energien nicht sinnlos investieren, sondern dort hinein zu investieren, wo es tatsächlich um etwas geht. Und ansonsten neben den Strukturfragen, die Katja Wagner völlig richtig angesprochen hat, nämlich wie organisiert eine kleine Gemeinschaft wie Österreich in einem 100 Millionen deutschsprachigen Markt und einem 500 Millionen europäischen bürgerumfassenden Raum eine öffentliche Diskursdebattenstruktur, sprich Mediengesellschaft, Mediensystem, das offen, liberal und von Einflüssen der Politik und einzelnen wirtschaftlichen Akteuren weitgehend unabhängig ist. Das ist das Zentrale. Ansonsten halte ich es für elementar, nicht nur wie Medien miteinander umgehen, sondern wie auch mit dem Bürger umgehen und vor allem mit der Politik umgehen. Die Gesellschaft oder die Parteien haben sich zur Angewohnheit gemacht, ihre eigene Branche in den Abgrund zu reiten. Und ich kenne keine vergleichbare Branche, die so schlecht über ihr eigenes Metier spricht. Dazu tragen Journalisten wesentlich bei. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass 95%, so wie in jeder anderen Gesellschaftsschicht, der österreichischen Politiker anständige Menschen sind, die das aus ihrer Sicht für richtig und wichtig Empfundene ehrlich verfolgen. In dieser Grundhaltung, finde ich, sollten Medien auch den Politikern gegenübertreten, hart, kritisch, fair, ohne Speichelleckerei, aber auch ohne die voreingebaute Verachtung, Verächtlichmachung, des Nicht-Ernst-Nehmens, des Degradierens, des Vermutens und einfach so einen Generalverdacht gegen eine für unsere Gesellschaft ganz, ganz zentrale Berufsgruppe und Menschengruppe zu stellen, nämlich Leute, die sich freiwillig und oft nicht aus ökonomischen Vorteilen für das Allgemeinwohl interessieren und sich dort auch engagieren. Sowas sollte man wertschätzen und nicht lächerlich machen oder herabwürdigen.
Schöne Schlussworte.
Katja Wagner, Walter Hemmele, herzlichen Dank. Ich hoffe, wir entlassen uns alle, Sie hier am Tisch und uns Hörer, mit mehr Fragen als Antworten, um dem Diskurs einen Raum zu ermöglichen. Wie jetzt erscheint bei Demokratie 21 in Zusammenarbeit mit der Wiener Zeitung. Herzlichen Dank an dieser Stelle auch einmal dafür. Unabhängig davon waren Sie heute aber da.
Danke für die Einladung.
Gerne, danke auch.
Danke auch.
Machen Sie es gut. Das war eine Ausgabe von Wie jetzt, ein Podcast von Demokratie 21. Lassen Sie es sich nicht nehmen, Ihnen nahestehenden Persönlichkeiten diesen Podcast anzuvertrauen, denn unsere Demokratie kann auf diese nicht verzichten. verpassen Sie es auch nicht, unseren zweimonatlichen Newsletter Was jetzt zu abonnieren. Diesen finden Sie auf unserer Website demokratie21.at. Danke an dieser Stelle auch nochmals an die Wiener Zeitung. Das Neue fängt mit neuem Denken an. Wie können wir unsere Demokratie neu denken? Sagen Sie es uns. Es würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören. Bis dann.